Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Ostern kann man das Gefühl haben, ist schon lange vorbei. Und dabei sind es gerade mal 8 Tage. Und wir sollen uns freuen in der österlichen Zeit. Vorher haben wir 40 Tage gefastet. Mehr oder weniger oder eher weniger. Aber haben immer wieder daran gedacht, wir haben immer wieder Bibeltexte gehabt, die uns daran erinnert haben, dass jetzt Passionszeit ist. Jesus geht auf sein Leiden und Sterben hin. Und nach dieser Trauerzeit kommt jetzt eben auch die Freudezeit. Und wir dürfen uns freuen. Darum habe ich auch das Lied gewählt, wo das Halleluja drinnen vorkommt, wo wir von der österlichen Freude singen. Der heutige Bibeltext, der uns gegeben ist, ist aus Kolosser 2. Er ist ein bisschen spezieller. Sehe zu, dass niemand euch einfange oder euch verführe durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit seiner Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehend, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Der zentrale Vers aus dem Text heisst für mich ganz klar, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was für eine starke Aussage ist doch das? Das ist eine richtige Proklamation. Können wir dazu vorbehaltlos Ja und Amen sagen? Oder geht es uns nicht so wie am Thomas, der Zweifel hatte? Thomas, das heisst auf Aramäisch Zwilling. Und wenn wir Zwilling vor uns haben, vor allen Dingen, wenn es eineiige sind, dann haben wir doch auch Zweifel, wer ist wer. Die gleichen sich ja wie ein Ei am anderen, wie man sagt. Und dann kommen Zweifel auf, ist jetzt Vreni oder ist Heidi? Ist der Hans oder der Fritz? Wir können sie hoffentlich unterscheiden. Und darum hat man ihm auch den Beinamen gegeben, er ist der Zweifler. Und das ist ganz legitim, dass man Zweifel hat. Wir dürfen auch gewisse Sachen anzweifeln und hinterfragen. Beim Thomas ist es einfach so, dass es ihm sein Charakter war. Er hat alles angezweifelt. Aber er hat sich nicht gescheucht, sich querzustellen. Zum Beispiel, wo sie unterwegs waren zum Lazarus. Man hat Jesus gerufen, komm Weidli, dein Freund Lazarus ist am Sterben. Und Jesus bleibt noch 4 Tage an diesem Ort, bevor es überhaupt aufsteht. Und nach 4 Tagen sagt er, kommt, wir gehen jetzt zum Lazarus. Und man hat schon gehört, er sei ja gestorben. Und dann sagt Thomas ganz sarkastisch, kommt, wir gehen mit ihm, dass auch wir einfach sterben. Und wo sie am Grab sind, da lässt Thomas ganz klar verlauten, Tod ist Tod, der macht niemand mehr lebendig. Der Thomas hat das wirklich auf den Punkt gebracht, auch an einem zweiten Mal. Ein anderes Mal waren sie nämlich unterwegs gewesen. Herr, Jesus sagt zu den Jüngern, ich gehe jetzt hin, euch eine Stätte bereiten. Und ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und dann bringt es auch der Thomas auf den Punkt und sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir denn den Weg wissen? Der Thomas fordert Jesus nochmal raus, er fragt nochmal nach. Und dann sagt Jesus, das ist ganz ein bekanntes Bibelwort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der lebendige Weg, sagt Jesus, und der wahrhaftige Weg. Und so können wir eigentlich am Thomas nur dankbar sein, hat er nochmal nachgefragt, dass auch wir, wo wir manchmal langsam sind im Verstehen, können wir es dann eben nochmal verstehen, weil noch einer nachgefragt hat. Der Thomas hat aber auch eine grosse Erkenntnis. Wo Jesus sagt, komm jetzt, Thomas, du ungläubiger Mann, leg deine Finger in meine Wundmal und die Hand in meine Seite. Dann geht er auf Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat eine totale Hingabe an Jesus Christus. Das zeigt für mich, dass Zweifel nicht verboten sind. Der Zweifler, der empfängt mehr. Der Zweifler, der fragt nach, bis seine Zweifel ausgeräumt sind. Dann ist er zufrieden und dann weiß er es. Und eigentlich können wir am Thomas nur dankbar sein. Wir sind nämlich die, die Jesus nicht sehen. Wir können Jesus nicht mehr sehen. Er ist nicht mehr auf dieser Welt sichtbar, wie dann noch 40 Tage nach der Auferstehung. Und danke, Thomas, hast du nochmal nachgefragt. Darum wissen wir es heute. Und auch wir dürfen sagen, mein Herr und mein Gott. Zurück zum Predigtext. Denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit der leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist sicher eine von der stärksten Aussagen in der Bibel. In Christus wohnt die ganze Fülle. In ihm haben wir alles. Und zwar leibhaftig. Es ist nicht nur andenkt oder es ist nicht nur ein Geistwesen, sondern in Christus ist das alles erfüllt worden. Wir haben am Anfang in diesem Gedicht gehört, Gott offenbart als Kind. Gott wird Mensch. Gott wird sogar ein Kind. Zerbrechlich. Hilflos. Und wenn ihr die Weihnachtsgeschichte noch in den Ohren habt, dann heisst es in Windeln gewickelt. Brauchen wir die Informationen? Scheinbar schon. Darum ist es in der Bibel zweimal geschrieben. Und ich finde, das Kind in Windeln gewickelt. Auch bei Jesus ist etwas in die Hose gegangen, respektive in die Windeln. Es war nötig, er war völlig Mensch, ganz Mensch. Gott wird Mensch. Und wie viele Menschen weiss ich wie Gott? Aber es gibt nur einen Gott, der hat ein Mensch sein. Und das ist passiert in Jesus Christus. Zuerst ist das Geistliche und erst dann kommt der Leib. Und Jesus ist auch das Haupt vom Leib. Und wenn wir vom Leib reden und Jesus das Haupt ist, dann denken wir an die Gemeinde. Wir sind sein Leib. Der Niklaus Ludwig von Zinzendorf, der hat uns ein Lied hinterlassen, das findet er unter der Nummer 793, wo er dann singt, auf Christus hin, er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Also, wir sind ein Teil vom Lieb von Jesus Christus. Von dem Lieb, wo jetzt sichtbar ist. Es gibt der unsichtbare Lieb von Jesus Christus, wo verstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Und es gibt ein Teil sichtbarer Lieb, und das ist die weltweite Kirche, die heute lebt. Es gibt auch die, die verstorben sind und die, die noch dazukommen. Alle die gehören zu seinem Lieb. Das ist seine Brut, seine Gemeinde, sein Lieb. Und wenn wir den Leib anschauen heute, dann müssen wir sagen, es sind wenig. Wir sind heute oben wenig. Wir sind wenig in den Kirchen. Gleich an welchem Ort. Es sind wenig, die wirklich Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt auch schon zu seinen Jüngern, Jünger, fürchtet ihr euch nicht, du kleine Herd. Es geht immer um eine kleine Herde. Es geht nicht um eine grosse Herde, sondern um eine kleine. Und trotzdem wohnt die ganze Fülle von Gott in uns liebhaftig. Alles ist uns gegeben. Paulus sagt, mit ihm sind wir begraben in der Taufe. Wo wir getauft worden sind, früher haben wir das mit Untertauchen gemacht, heute haben wir Kindertaufe, da sind wir untertaucht worden und sind auferstanden, auferweckt mit Christus zu einem neuen Leben. Das klingt ja wie ein Glaubensbekenntnis, wie eine Proklamation. Für mich sind das so wie Paukenschläge, wenn man in einem Orchester spielt, wo so richtig den Takt auf der einen Seite angeben, aber auch ein Bass, der tönt, ein tiefer Paukenschlag, wo einem durch Mark und Bein geht, wo einem einfach auch der Rhythmus vom Evangelium mitgibt. Der wunderbare Takt. Und es geht darum, dass wir den Rhythmus vom Himmel schon auf dieser Erde leben können. Und euch, die ihr tot wart in der Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen oder unsere Sünden vergeben hat. Uns ist alles vergeben. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht für Sünd und Schuld. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, da gehe ich nicht raus, da tue ich nicht abweisen. Wenn Ihnen die Worte bekannt vorkommen, dann dürfen Sie wissen, es ist die Jahreslosung für das Jahr 2022, wo heisst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder nicht von mir stoßen. Jesus Christus hat den Schuldschein, der gegen uns gezückt hat, hat er gelöscht. Das ist eine weitere Aussage, das ist auch so ein Glaubensbekenntnis. Alle Satzungen, die gegen uns gesprochen haben, die hat er weggeschaffen, fortgeschafft, indem er sie an das Kreuz nagelte. Da müssen wir schnell einen Begriff noch erklären. Im Jesaja 40 sagt der Prophet, mache dem Herr eine Bahn in der Wüste. Was Hübler hat, die sollen abgetragen werden. Und was Täler hat, die sollen aufgefüllt werden, dass der Herr eine ebene Bahn hat, wenn er kommt. Was sind die Hübel und was sind die Täler? Wenn wir Unrecht tun, dann entstehen Sündenberge oder Sündenhügel zumindest. Sünden häufen sich an. Tun wir aber etwas unterlassen wir eine gute Tat oder machen nicht das, was eigentlich nötig wäre, dann bleiben Täler zurück. Man hat etwas tun, aber man hat es nicht gemacht. Also bleibt wie ein Tal, bleibt wie ein Loch. Und das muss gefüllt werden. Also beides hinterlässt in der Wüste oder in der Einöde eine Spur, die ausgeglichen werden muss. Und so ist auch Jesus nicht in der Stadt innen gestorben, sondern eben in der Einöde, in der Wüste hat er den Weg gebahnt. Jesus Christus hat ans Kreuz müssen, ans Fluchholz. Und das hat auch müssen passieren, damit eben das passiert, dass der Schuldschein, der gegen uns ist, gelöscht wird. Der Paulus hat die alten Schriften gekannt. Er weiß, dass auch schon im Jesaja und anderen Propheten steht, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wo Jesus anfängt auftreten, gerade nach der Taufe, am Tag darauf, kommt Jesus nochmal zum Johannes dem Täufer. Und dann sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegträgt. Im Alten Testament sind Sünden zudeckt worden. Man hat ein Tier geopfert, man hat zuerst am Tier die Hand aufs Haupt gelegt, hat seine Sünden bekannt und dann hat das Tier anstelle vom Menschen müssen sterben. Und so ist die Sünde bedeckt worden mit dem Blut von Stier, mit dem Blut von einem Lamm oder was auch immer, oder auch von Turteltaube. Es ist bedeckt worden. Und jetzt kommt der Johannes und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Schuld der Welt hinwegträgt, hinausschafft. Darum ist Jesus auch außerhalb vom Tor gestorben. Raus. Es muss raus und nicht nur zudecken, sondern auch wegtragen. Es muss auch weggetragen werden. Sünd und Schuld, das muss ein Ende haben. Der Schuldschein, der gegen uns gezeugt hat, ist zerrissen, indem, dass Jesus Christus ihn ans Kreuz genagelt hat. Viele Menschen kennen den Satz nicht. Sie wissen nicht, in welcher Freiheit dass sie leben. Gott, Jesus Christus, hat alle Gewalt und alle Macht völlig entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Und in einem Triumphzug hat er sie vorgeführt. Und weil man das nicht so kennt, leben viele Menschen noch in der Haltung von Sklaven, von Traurigkeit. Sie leben noch unter dem Joch von der Finsternis. Sie sind unzufrieden mit ihrem Leben. Sie haben Streit in sich selber, in ihrer Seele. Sie haben Streit innerhalb der Familie, innerhalb der Dorfgemeinschaft. Es gibt Riss und Entzweigungen. Und das geht hin, bis mit das, was wir jetzt erleben, mit den Kriegen unter den Völkern. Weil man nicht weiss, dass uns die Schuld vergeben ist und dass Jesus Christus eigentlich Frieden geschaffen hat auf dieser Welt. Menschen meinen, man könne mit Waffen Frieden schaffen. Gott sagt, es geht nur, wenn mein Sohn für euch stirbt, dann wird Frieden. Wenn einer sein Leben gibt für die anderen, dann wird Frieden auf dieser Welt. In der österlichen Zeit dürfen wir uns gegenseitig Mut machen und sagen, der Herr ist auferstanden. Und wir können dann antworten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Das gibt Mut, das gibt Hoffnung, das gibt Zuversicht. Und das macht auch ein Leben in Freiheit möglich. In der Freiheit der Gedanken, dass wir uns nicht von etwas runterdrücken, dass wir uns nicht in den Strudel reinziehen von Unzufriedenheit, sondern dass wir wirklich ein zufriedenes Leben führen können. Ob wir zufrieden sind oder unzufrieden, das hängt nicht mit dem Gegenüber ab, sondern wie stand ich zu mir selber, wie stand ich zu Gott, wie stand ich zu Jesus Christus. Dort fängt der Frieden an. Jesus hat sein Blut vergossen, er hat Frieden möglich gemacht, er hat den Schuldschein zerrissen, der gegen uns gezeugt hat und hat ihn ans Kreuz genagelt. Der heutige Text, und das ist die Zusammenfassung, tönt wie ein Glaubensbekenntnis. In der Taufe sind wir mit Christus begraben. Durch den Glauben sind wir mit Jesus Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Der Schuldschein ist zerrissen. Die Finsternismacht sind entwaffnet und besiegt. Und noch sogar obendrauf, die Finsternismacht sind im Triumphzug zur Schau gestellt worden. Wir dürfen in Freiheit leben. Und wir haben gesungen, gebt unserem Gott die Ehre. Und das wollen wir doch tun mit unserem Leben, mit unserem Verhalten, weil wir unseren Gott ehren. Amen.